ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Verborgene Wahrheit. Der Regen prasselt gegen die Fenster des ICE, als ich durch die norddeutsche Tiefebene nach Hamburg fahre. Die Hansestadt empfängt mich mit ihrer typischen Mischung aus maritimem Flair und urbaner Geschäftigkeit. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Kölner Mordkommission. Und ich bin auf dem Weg zu einem Fall, der mich in die Welt der Medien und politischen Intrigen führen wird. Der Anruf kam gestern Abend. Hauptkommissar Hansen von der Hamburger Polizei bat um Unterstützung bei einem Mordfall, der politische Dimensionen haben könnte. Thomas Weber, ein renommierter Investigativjournalist bei Hamburg Aktuell, wurde tot in seinem Büro aufgefunden, erschossen mit einer Pistole, die am Tatort nicht gefunden wurde. Hamburg zeigt sich von seiner geschäftigen Seite, als ich aus dem Hauptbahnhof trete. Die Stadt pulsiert mit ihrer eigenen Energie, geprägt von Handel, Medien und Politik. Hauptkommissar Hansen, ein kräftiger Mann, Ende 50, mit wachen Augen und einem norddeutschen Akzent, holt mich ab. "Danke, dass Sie gekommen sind", sagt er, während wir durch die Innenstadt fahren. Der Fall ist heikel. Weber war kein gewöhnlicher Journalist. Er grub in politischen Sümpfen, die manche lieber trockengelegt sehen.
Was für Sümpfe?
Korruption, Vetternwirtschaft, Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft. Solche Themen machen gefährliche Feinde. Wir fahren durch das Medienviertel, vorbei an modernen Bürogebäuden und Sendestudios. Hamburg Aktuell hat seinen Sitz in einem gläsernen Komplex mit Blick auf die Alster. Ein Symbol für Transparenz und Offenheit. Ironisch, wenn man bedenkt, was hier passiert ist. Sandra Müller, die Chefredakteurin, empfängt uns im Foyer. Eine energische Frau, Anfang 50, mit kurzen blonden Haaren und einem angespannten Gesichtsausdruck. Ihre Stimme zittert leicht, als sie spricht.
"Thomas war einer unserer besten Leute", sagt sie. "Aber seine letzte Recherche, sie war explosiv. Vielleicht zu explosiv."
Sie führt uns in den vierten Stock, wo sich die Redaktionsräume befinden. Büro 412, Thomas' Arbeitsplatz, ist noch immer abgesperrt. Ein moderner Raum voller Computer, Aktenordner und Pressefotos. Thomas Weber liegt hinter seinem Schreibtisch auf dem Boden. Eine Schusswunde in der Brust. Ein Mann Mitte 40, mit dunklem Haar und einem gepflegten Bart. Sein Gesicht zeigt Überraschung. Er hatte den Angriff nicht erwartet.
"Wann wurde er gefunden?",
frage ich. "Heute Morgen um 8, antwortet Hansen. Nina Hoffmann, seine Kollegin, entdeckte ihn. Sie wollte mit ihm einen Artikel besprechen. Ich betrachte die Szene genauer. Das Büro ist ordentlich, bis auf den Bereich um die Leiche. Keine Anzeichen eines Kampfes, keine durchwühlten Schränke. Das spricht gegen einen Raubmord."
"Wurde etwas gestohlen?"
"Nein",
sagt Sandra Müller.
"Seine Ausrüstung ist da, seine Brieftasche auch, aber..."
Sie zögert.
"Was?"
"Einige seiner Unterlagen fehlen. USB-Sticks, Notizen. Die Sachen für seinen nächsten Artikel."
Die Gerichtsmedizinerin, Doktor. Lange, eine kompetente Frau mit grauem Haar, kniet neben der Leiche. Sie blickt auf, als ich näher komme. "Ein Schuss aus nächster Nähe", erklärt sie. "Professionelle Ausführung. Der Tod trat gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr ein."
"Spuren vom Täter?"
"Keine Fingerabdrücke, keine DNA. Sehr saubere Arbeit." Ich durchsuche Thomas' Arbeitsplatz. Sein Computer ist eingeschaltet, aber passwortgeschützt. Auf dem Schreibtisch liegen Notizen mit kryptischen Einträgen. DR, Finanzierung klären, Offshore-Konten bestätigt, Politikerverbindung beweisen.
Wofür stehen diese Abkürzungen?
Frage ich Sandra Müller.
DR ist wahrscheinlich Doktor. Klaus Richter, ein Politiker aus der Bürgerschaft. Thomas recherchierte über ihn und seine Geschäfte.
Am nächsten Morgen besuche ich Nina Hoffmann, Thomas Kollegin und heimliche Geliebte. Eine attraktive Frau, um die 40, mit langen braunen Haaren und traurigen Augen. Ihr Büro liegt nur wenige Meter von Thomas entfernt. Thomas war besessen von dieser Geschichte, erzählt sie mir. Er arbeitete Tag und Nacht daran. Ich warnte ihn, dass es gefährlich werden könnte.
Gab es konkrete Drohungen?
Anonyme Anrufe, E-Mails mit Drohungen, seltsame Männer, die ihn verfolgten. Thomas nahm es nicht ernst genug.
Worum ging es in seiner Recherche?
Geldflüsse von Politikern zu dubiosen Geschäften. Er hatte Beweise, dass Dr. Richter Millionen in Offshore-Firmen versteckt.
Welche Beweise?
Bankdokumente, E-Mails, Fotos von geheimen Treffen. Aber alles ist verschwunden. Zurück im Polizeipräsidium durchsuche ich Thomas' Computer. Die IT-Abteilung kann das Passwort knacken und einige verschlüsselte Dateien öffnen. Was ich finde, ist erschreckend. Kopien von Überweisungsbelegen, Screenshots von E-Mails, Fotos von Politikern bei verdächtigen Treffen. Eine Datei trägt den Namen Richter Netzwerk. Dr. Klaus Richter, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und einflussreicher Geschäftsmann. Ein Mann mit Verbindungen zu fragwürdigen Deals und dubiosen Partnern. Ich beschließe, Markus Schmidt zu besuchen, Thomas' Kollegen und Konkurrenten. Er arbeitet für eine konkurrierende Zeitung und war bekannt für seine Eifersucht auf Thomas' Erfolg. Ein ehrgeiziger Mann um die 40 mit scharfen Gesichtszügen.
Thomas war ein Kollege, sagt er in seinem Büro. Wir hatten berufliche Meinungsverschiedenheiten, aber das ist normal im Journalismus.
Sie waren neidisch auf seinen Erfolg?
Neidisch? Ich war kritisch gegenüber seinen Methoden. Er ging zu weit, riskierte zu viel.
Schmidt ist unsympathisch und arrogant. Aber ich spüre, dass er nicht der Mörder ist. Seine Eifersucht ist echt, aber nicht mörderisch.
Wo waren Sie vorgestern Abend?
Hier, in der Redaktion. Ich schrieb an einem Artikel. Meine Kollegen können das bestätigen.
In der folgenden Nacht wird in Thomas' Privatwohnung eingebrochen. Die Täter haben das Apartment systematisch durchsucht, aber offensichtlich nicht alles gefunden, was sie suchten. Computer sind mitgenommen, Akten durchwühlt, sogar die Matratze aufgeschlitzt. Professionelle Arbeit, stellt Hansen fest. Sie wussten genau, wonach sie suchten. Am nächsten Tag konfrontiere ich Dr. Klaus Richter in seinem Büro in der Hamburger Bürgerschaft. Ein eleganter Mann, Ende 50, mit grauen Haaren und kalten Augen. Sein Büro ist voller Auszeichnungen und Fotos mit wichtigen Persönlichkeiten.
Weber war ein Sensationsjournalist,
sagt er mit ruhiger Stimme.
Er suchte Skandale, wo keine waren.
Er recherchierte über Sie und Ihre Geschäfte.
Soll er doch. Ich habe nichts zu verbergen. Meine Geschäfte sind legal und transparent.
Richter ist glatt und kontrolliert, aber ich spüre Nervosität unter der Oberfläche. Seine Antworten sind zu perfekt, zu einstudiert.
Wo waren Sie vorgestern Abend?
Bei einem Geschäftsessen mit Kollegen. Das Restaurant kann das bestätigen.
Paul Krause, Thomas' Informant aus der Unterwelt, wird zunehmend nervöser. Bei der Befragung widerspricht er sich mehrmals und vermeidet Augenkontakt. Thomas war ein guter Journalist, stammelt er. Er zahlte fair für Informationen.
Was für Informationen haben Sie ihm gegeben?
Nichts Besonderes. Gerüchte, Klatsch, nichts Gefährliches. Aber sein Verhalten ist verdächtig und seine Nervosität ist offensichtlich. Wo waren Sie vorgestern Abend? Zu Hause, allein, ich habe ferngesehen. Sein Alibi ist schwach und seine Angst ist spürbar. Nina Hoffmann ruft mich an. Ihre Stimme zittert vor Angst. Sie haben mich verfolgt, flüstert sie. Männer in einem schwarzen Auto. Sie wissen, dass ich mit ihnen gesprochen habe.
Wo sind sie jetzt?
Bei einer Freundin versteckt. Ich traue mich nicht nach Hause. Ich organisiere Schutz für Nina und setze die Ermittlungen fort. Bei der Durchsuchung von Thomas' Bankschließfach finde ich, was die Täter gesucht haben. Kopien aller Dokumente, USB-Sticks mit Aufnahmen, Fotos von geheimen Treffen. Das Material ist explosiv. Es belegt nicht nur die Korruption von Doktor, Richter, sondern auch die Beteiligung anderer hochrangiger Politiker. Ein ganzes Netzwerk von Machtmissbrauch und illegalen Geschäften. Das ist ein politischer Skandal, sagt Hansen, als wir die Unterlagen durchgehen. Wenn das rauskommt, stürzt die halbe Regierung. Aber bevor wir handeln können, eskaliert die Situation. Lisa Weber, Thomas' Schwester und Anwältin, wird in ihrer Kanzlei bedroht. Unbekannte dringen ein und warnen sie, die Ermittlungen nicht zu unterstützen.
Sie wissen alles über mich, berichtet sie mir am Telefon. Meine Mandanten, meine Familie. Ich habe Angst.
Markus Schmidt verschwindet spurlos. Seine Redaktion weiß nicht, wo er ist. Seine Wohnung ist leer. 2 Tage später finde ich heraus, dass er Geld von unbekannten Quellen erhalten hat.
Schmidt war gekauft,
erkläre ich Hansen.
Er hat Informationen an die Politiker weitergegeben.
Sandra Müller, die Chefredakteurin, wird zunehmend nervöser. Bei einem dritten Gespräch bricht sie zusammen. Ich wurde unter Druck gesetzt, gesteht sie.
Politiker drohten mit dem Entzug von Anzeigen, wenn wir Thomas' Geschichte bringen.
Welche Politiker?
Ich kann keine Namen nennen, aber es waren einflussreiche Leute aus der Bürgerschaft.
Paul Krause wird entführt, als er sein Versteck verlässt. Zeugen berichten von Männern in schwarzen Anzügen, die ihn in einen Lieferwagen zerrten. Aber er kann entkommen und ruft mich an. Sie hielten mich in einem Lagerhaus fest, berichtet er. Ich hörte Gespräche. Heute Nacht findet ein wichtiges Treffen statt, in der Speicherstadt. Das ist unsere Chance. Ich organisiere eine Razzia mit einem Spezialkommando. In der Dunkelheit fahren wir zur Speicherstadt, zu den alten Backsteingebäuden am Hafen. Tatsächlich sind dort mehrere Autos geparkt. Licht brennt in einem der Lagerhäuser. Durch die Fenster sehe ich Männer in Anzügen und andere in dunkler Kleidung. Eine Mischung aus Politik und organisiertem Verbrechen. Polizei, das Gebäude ist umstellt. Srenje, rufe ich durch ein Megafon. Es folgt Chaos. Einige der Anwesenden versuchen zu fliehen, andere leisten Widerstand. Schüsse fallen, Sirenen heulen, Scheinwerfer erhellen die Nacht. Ich verfolge einen der Flüchtenden durch die Gassen zwischen den Lagerhäusern. Es ist nicht Markus Schmidt oder einer seiner Komplizen, sondern ein Mann in einem teuren Anzug. Doktor Klaus Richter.
Sie verstehen das nicht,
ruft er, als ich ihn stelle.
Es geht um die Stabilität der Stadt. Manchmal muss man Kompromisse eingehen.
Indem Sie Journalisten ermorden lassen?
Weber war zu gefährlich. Er hätte alles zerstört, was wir aufgebaut haben.
Also haben Sie ihn töten lassen?
Dr. Richter bricht zusammen. Es sollte wie ein Raubmord aussehen. Niemand sollte die Verbindung zu uns entdecken.
Dr. Klaus Richter und seine Komplizen werden verhaftet. Das Netzwerk aus korrupten Politikern und kriminellen Geschäftspartnern wird aufgedeckt und zerschlagen. Mehrere hochrangige Politiker treten zurück. Eine Regierungskrise entsteht. Markus Schmidt wird ebenfalls verhaftet, nicht wegen Mordes, sondern wegen seiner Rolle als bezahlter Informant. Er erhält eine Bewährungsstrafe im Austausch für seine Aussage. Paul Krause wird als Kronzeuge geschützt und kann seine Informationen sicher weitergeben. Er erhält eine neue Identität und Schutz vor Vergeltung. Nina Hoffmann veröffentlicht Thomas' letzte Recherche posthum. Der Artikel wird zu einer Sensation und führt zu weiteren Ermittlungen gegen Korruption in der Politik. Lisa Weber gründet eine Stiftung,
in Thomas' Namen, die investigativen Journalismus fördert und Journalisten schützt, die gefährliche Recherchen durchführen. Sandra Müller reformiert Hamburg aktuell und verpflichtet sich zu unabhängigem Journalismus ohne politische Einflussnahme. Ein neuer Verleger wird gefunden, der für seine Integrität bekannt ist. Ich kehre nach Köln zurück mit dem Gefühl, dass ein wichtiger Sieg für die Pressefreiheit errungen wurde. Thomas Weber ist tot, aber seine Arbeit hat ein gefährliches Netzwerk aufgedeckt und die Demokratie gestärkt. Die verborgene Wahrheit ist ans Licht gekommen. Manchmal ist der Preis für die Wahrheit hoch, aber das Schweigen wäre noch teurer. Journalisten wie Thomas Weber sind die Wächter unserer Freiheit. Ein neuer Fall wartet bereits auf mich, aber die Erfahrung in Hamburg hat mich gelehrt. Die Demokratie ist fragil und muss jeden Tag aufs Neue verteidigt werden. Die Wahrheit mag unbequem sein, aber sie ist notwendig für Gerechtigkeit und Fortschritt.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.